dynamisch, digital, sprechend.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und möchte heute mit Professor Dr. Helmut Spiekermann einen Blick auf sein aktuelles Forschungsvorhaben werfen. Helmut Spiekermann ist seit 2012 Professor für Sprachwissenschaft mit dem Schwerpunkt Niederdeutsch an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Ich bedanke mich erstmal sehr herzlich für die Einladung zu dem Podcast. Ich hoffe, wir werden ein interessantes Gespräch haben. Ich freue mich auch, dass meine beiden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Gero Gerke und Stefanie Sauermilch dabei sind.
Auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben, um dabei zu sein. Einmal Stefanie Sauermilch und Gero Gerke, beide wissenschaftliche Mitarbeiter eben in genau diesem Akademieprojekt, über das wir heute reden werden. Hallo.
Hallo. Hallo.
Und wir wollen heute über den Dialektatlas Mittleres Westdeutschland, kurz die Abkürzung DMW, sprechen. Und ich habe gedacht, wir fangen vielleicht einfach mal ganz grundlegend an. Welchen Sprachraum genau erforschen Sie und was ist der DMW eigentlich? Welche Ziele verfolgt er?
Also wir sind mit dem DMW in ganz Nordrhein-Westfalen und in Teilen von Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen unterwegs. Das heißt also, die Dialektregionen, mit denen wir es da zu tun haben, sind einerseits das Westfälische in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Ein Teil vom Nordniedersächsischen ist dabei, Niederfränkisch ist dabei und die Dialekte im Rheinland sozusagen, also Moselfränkisch, Ripuarisch. Das sind so unsere Dialektregionen, auf die wir uns dann eben konzentrieren. Das Ziel des Atlas ist, dass wir tatsächlich versuchen, die noch vorhandenen Dialekte oder die noch vorhandenen Kompetenzen, das vorhandene Wissen über die Dialekte in diesem Untersuchungsgebiet dann eben zu sammeln. Weil wir natürlich wissen, dass die Dialekte immer stärker unter Druck geraten und insbesondere das Niederdeutsche in Norddeutschland und in Westfalen ebenfalls also gefährdet ist und in den jüngeren Generationen fast gar nicht mehr gesprochen wird.
Warum haben wir jetzt noch ein Atlas-Projekt? Wenn man sich anguckt, ne, wir haben auch Redesprachgis oder eben auch andere Atlas-Projekte. Das würde mich mal interessieren, was vielleicht da auch eine Motivation war. Und vielleicht geht das ja auch ein bisschen mit der Genese des Projekts einher. Vielleicht können Sie da kurz was zu beschreiben.
Also es ist ja so, dass der süddeutsche Raum vor allen Dingen auch durch Sprachatlanten schon ganz gut abgedeckt ist und wir schließen ja sozusagen nach Norden an den mittelrheinischen Sprachatlas, wo ja sehr viele Fragen oder Teile des Fragebuchs mit aufgenommen worden sind, um auch diese Vergleichbarkeit herzustellen. Und es ist einfach so, dass wir sozusagen in der Form noch keinen Mundartenatlas haben für diese Region. Ne? Also wir haben ja das Gebiet, was der mittelrheinische Sprachatlas ausgespart hat, das rechtsrheinische Gebiet von Rheinland-Pfalz ist ja im DMW-Gebiet mit drin, dann eben komplett Nordrhein-Westfalen, dann die Teile von dem südwestlichen Niedersachsen und ja, ist natürlich Gebiet, was so in der Dichte noch nicht erfasst worden ist.
Ja, ich glaube, das spricht dann nämlich auch dafür, so einen Atlas zu erstellen. Vielleicht können Sie auch nochmal das Westfälische ein bisschen genauer charakterisieren oder beschreiben.
Also das Westfälische ist im Grunde genommen, oder das Kernwestfälische, vielleicht um genauer zu sein, ist so eine relativ konservative Form des Niederdeutschen, könnte man vielleicht sagen, weil dort noch so ein sprachlicher Zwischenstand, der woanders schon aufgegeben worden ist, noch konserviert ist. Also wir haben zu altsächsischer Zeit oder altniederdeutscher Zeit, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, in der sprachlichen Vorform Kurzvokale, die in offener Silbe stehen und die im Laufe der Zeit gedehnt werden. Und diese Dehnung wirkt sich aber im Westfälischen Raum so aus oder im kernwestfälischen Raum, dass wir es mit Diphthongen zu tun haben, also mit sogenannten Brechungsdiphthongen, also dass dann aus dem Westgermanischen, jetzt aus der Wortwurzel etta beispielsweise, wird irten. Ne? Also irten, dieses ir ist dann dieser Brechungsdiphthong, während es im Nordniedersächsischen dann äten oder eten heißt. Aber auch im westfälischen Raum, also das ist eine besondere Charakteristik des Westfälischen. Dazu gehört auch, also es ist jetzt kein Brechungsdiphthong, aber das ist das gleiche Phänomen, dass zwischen den sogenannten altlangen und tonlangem A unterschieden wird in westfälischen Dialekten. Also dass wir zwei unterschiedliche A-Laute haben, nämlich in Marken und Schorb zum Beispiel, also machen und scharf. Ne, bei Schorb hat man dieses Ohr, dieses lange Ohr, das ist schon zu altsächsischer Zeit bereits lang gewesen und das A in Marken wurde im Laufe der Zeit gedehnt. Diese Unterscheidung ist typisch westfälisch. Und die geht aber auch sozusagen nördlich hinaus, greift die so bis ins Emsland, ins südwestliche Niedersachsen. Und ja, aber auch innerwestfälisch ist es zum Beispiel auch so, dass die Brechungsdiphthonge auch nicht überall gesprochen werden. Da habe ich eine lustige Anekdote zu, weil mich jemand mal aus dem westmünsterländischen Raum, das ist der Kreis Borken mehr oder weniger, und eine Gewerbsperson hat mich dann darauf angesprochen, dass er das Mecklenburgische, was, wenn er das so hören würde, das wäre ja sehr ähnlich zu seinem Heimatdialekt. Das liegt dann auch daran, dass dort im westmünsterländischen Raum diese westfälische Brechungsdiphthonge eben nicht auftreten. Denn da sind diese altsächsischen Kurzvokale, die ursprünglichen Kurzvokale, wieder gekürzt worden. Das ist dann zum Beispiel statt Eten oder Irten heißt es da Etten. Und das sind wieder so einfach ja, Besonderheiten, die diesen westfälischen Raum eben nochmal besonders differenzieren. Ne? Dass es eben ja nicht so einfach ist, den westfälischen Raum mitunter zu bestimmen.
Und wie sind Sie genau auf dieses Projekt gekommen? Also woraus ging das vielleicht hervor? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie vielleicht auch, auf die Sie mit diesem Atlas reagieren?
Das Projekt hat ja 2016 begonnen, offiziell begonnen. Die Planungsphase liegt dann noch 2-3 Jahre davor. Entstanden ist sozusagen die Idee eigentlich in Siegen, also bei Petra Vogel, Professorin an der Universität in Siegen, die dort schon den Siegerländer Sprachatlas erstellt hat, also den SISAL. Also die Methodik, die dort verwendet worden ist, also auch was die Kartierung anbetrifft, die wir anwenden, die finden wir eigentlich schon in diesem Atlas. So, Petra Vogel hat dann gemeinsam mit Doris Toppinke von der Universität Paderborn und mit Claudia Wich-Reif von der Universität Bonn und mit Jürgen Macher, damals noch hier in Münster, die Idee entwickelt, diesen Atlas daneben auf die Beine zu stellen. Und die Herausforderungen, die großen Herausforderungen, die sich damals schon gestellt haben, sind eben die gewesen, dass tatsächlich eben methodisch an die traditionellen Sprachatlanten, Regionalatlanten in Süddeutschland angeschlossen werden sollte. Das heißt, es wurde mit Fragebüchern sozusagen geplant und mit Interviews, die geführt werden mussten. Und das ist eine sehr, sehr aufwendige und auch eine sehr kostenintensive, wie man sagen muss, Geschichte. Das heißt also, wir brauchten auf jeden Fall dann für das Projekt auch die entsprechenden Ressourcen. Und die hat uns eben glücklicherweise die Akademie für Wissenschaften und Künste in NRW zur Verfügung gestellt. Also das sind so die wichtigsten und die ersten Herausforderungen, die wir haben. Ansonsten haben wir natürlich weitere, was so den Alltag anbetrifft. Also das Finden von Gewährspersonen ist eine gewisse Herausforderung, die sich uns immer wieder stellt. Also wir sind immer sehr dankbar, wenn sich jemand für unser Projekt interessiert und sich auch beteiligen möchte als Sprecher oder Sprecherin. Das würde uns sehr helfen, wenn wir auch über den Podcast noch Personen finden, die sich beteiligen wollen. Wir sind tatsächlich auch ein relativ großes Projekt. Also auch die Koordination ist natürlich eine große Aufgabe, die sich immer wieder stellt. Und weil wir 4 Standorte haben, in Bonn, in Siegen, in Paderborn und in Münster, auch das braucht natürlich viel Disziplin so bei allen Beteiligten und viel Koordinationsarbeit.
Ja, also ich hoffe auch, dass wir vielleicht über den Podcast noch den einen oder die andere erreichen. Vielleicht können Sie uns auch einmal mitnehmen und so ein bisschen ausführen, wie Sie in Ihrem Projekt vorgehen, um eben Ihre Daten zu erheben und wie die dann vielleicht auch weiterverarbeitet werden. Das Stichwort, was mir hier jetzt noch einfällt, war Gewährspersonen. Vielleicht kann man das auch noch mal kurz erklären, was das eigentlich für Personen sind.
Wir befragen 2 Altersgruppen. Das sind dann ortsfeste Personen ab 70 Jahren. Das ist die ältere Gruppe. Die junge Gruppe sind dann Personen zwischen 30 und 45 Jahren. Und wir versuchen dann pro Gebietsabschnitt, also wir haben über unser Erhebungsgebiet so ein Gradnetzfeld, so ein Gitter gelegt. Das orientiert sich auch in einem mittelrheinischen Sprachatlas. Also ein Gradnetzfeld ist 9x12 Kilometer groß, also relativ klein. Und da suchen wir dann vor allen Dingen Wenkerorte heraus, 3 an der Zahl, wenn das Gradnetzfeld im gesamten DMW-Gebiet liegt. Und da versuchen wir pro Ort dann 2 ältere Personen zu bekommen, bestenfalls dann eine Dame und einen Herrn. Dann so, dass wir dann das geschlechtsparitätisch sozusagen besetzen. Und außerdem versuchen wir dann noch pro Gradnetzfeld auch eine jüngere Person aus einem dieser 3 Wenkerorte zu befragen.
Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass Sie eben Ortstermine vereinbaren, um dann eben auch Gespräche zu führen. Und auch die Wenkerbögen oder Wenkerorte wurden nochmal eben schon angesprochen. Vielleicht können wir auch da nochmal kurz darauf eingehen, warum sich Wenker anbietet.
Also zu den Wenkerorten, die bieten sich jetzt natürlich an, weil dann nochmal dieser Sprachvergleich von vor 150 Jahren möglich ist. Und es natürlich schön ist, diese Wenkerbögen, die ja in schriftlicher Form eben vorliegen, dann auch nochmal heute mit den rezenten Gewerbspersonen sozusagen einmal ja einsprechen zu lassen, ne? Und die dann natürlich auch auf der Karte darzustellen und das sozusagen, dass man diesen Vergleich herstellen kann, ne?
Die Wenkerorte, von denen schon häufiger die Rede war jetzt, die ergeben sich durch den deutschen Sprachatlas. Also der entstanden ist ab den 1870er Jahren, das heißt also der vor 150 Jahren tatsächlich eben dann entwickelt worden ist. Der Initiator dieses Atlasprojektes, das war Georg Wenker. Daher kommt der Name Wenkerorte oder Wenkeratlas. So, in diesem Atlas sind etwa 50.000 Orte erhoben worden. Das heißt also, wir haben eine sehr, sehr hohe Ortsdichte im gesamten deutschen Sprachgebiet oder im Deutschen Reich erreicht. Und das heißt, wir haben eine große Auswahl auch in Nordrhein-Westfalen dann an Orten, die damals schon sich an dem deutschen Sprachatlas beteiligt haben.
Wie fördert denn jetzt der DMW das Bewusstsein für die sprachliche Vielfalt in der Region? Und ich frage das vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie die Öffentlichkeit oder die interessierten SprecherInnen vor Ort in das Projekt einbezogen werden können?
Also die sprachliche Vielfalt, die ergibt sich natürlich aus den Atlaskarten, die wir erstellen, natürlich auch so direkt. Also es ist ja auch so, dass wir Preview-Karten jetzt schon veröffentlicht haben. Das heißt also, man kann auf die Internetseite gehen, sich diese Wortkarten sind es ja zum Großteil bereits anschauen und den Atlas ausprobieren. Also es ist ja, wie gesagt, diese Besonderheit ist ja dieser digitalisierte, dynamische, sprechende Atlas, dass man also die Orte anwählen kann und dann hat man jetzt zum Beispiel die Wortkarte für Pferd und hört dann ja im niederdeutschen Raum, wenn man eine Ortschaft dort anwählt, dann eben Pferd oder Piert oder je nachdem.
Das Digitale dieses Atlases wurde ja betont. Das interessiert mich nämlich, weil in einem Artikel, der auch in den Shownotes verlinkt ist, extra in der Überschrift drin steht, phonologischer Wandel, das und das digital erforschen. Wie kann ich mir denn jetzt vorstellen, dass ich den Atlas nutzen kann, um etwas digital zu erforschen? Vielleicht auch welche besonderen Möglichkeiten haben Sie eingeplant bei der Konzeption des Atlases? Stichwort da bei mir wäre eben auch Draw a Map oder Mental Map, habe ich in der Vorbereitung auch gelesen und fand es auch sehr spannend. Vielleicht können wir einmal über die digitalen Möglichkeiten des Atlases und des Projekts sprechen.
Ja, vielleicht fange ich einmal ganz kurz mit dem Aufsatz an, den Sie gerade angesprochen haben. Tatsächlich richtet dieser Aufsatz sich an Lehrkräfte, an Schulen, die also die Möglichkeit haben, also unsere Karten, die ja digital zugänglich sind, frei zugänglich sind, also zu nutzen, um Unterrichtseinheiten in der Schule gegebenenfalls dann zu entwickeln. Und zwar ist es so, dass man auf diesen Karten schon sehr, sehr viel sieht, also tatsächlich sehr gut auch erkennen kann, wie sich Räume bilden mit den Varianten, die dort abgebildet sind, was natürlich dazu beiträgt, dass also auch die Schülerinnen und Schüler dann Variationen in der Region erkennen können und vielleicht auch eben die Formen, die lokal gebraucht werden, dann wiedererkennen. So ist das Ganze gedacht. So digital heißt dann also, man kann diese Karten auch sich herunterladen, man kann die ausdrucken, man kann die Schülerinnen und Schüler auch gegebenenfalls selbst an den Atlas setzen und dann mit den Karten dann auch etwas herumspielen, wenn man so will, und die Kinder dann selber entdecken lassen, was es dort für Variationen gibt.
Das war ja noch die Frage oft mit den Mental Maps. Also ein Mental Map ist quasi eine gezeichnete Landkarte und da werden die Personen von uns gefragt, also die bekommen ganz verschiedene Fragen. Zum einen soll beantwortet werden, wo denn eigentlich gleich gesprochen wird, also so wie in dem Heimatort. Und dann gibt es noch weitere Fragen dazu, wo wird anders gesprochen und wo wird ähnlich gesprochen. Und so kann man halt wunderbar auch Sprachraumkonzepte aufzeigen. Und auch diese Mental Maps zeigen eigentlich schon das Bewusstsein der Personen für die Vielfalt des Plattdeutschen. Also ganz oft kommt halt, oh ja, im Nachbarort wird ganz anders gesprochen und also das ist momentan noch eine Aufgabe mit Stift und Papier, aber auch das wird wahrscheinlich irgendwann mal digitalisiert und kann dann auch für die weitere Forschung genutzt werden.
So eine grobe Tendenz, die man da zum Beispiel beobachten kann, dass das nicht an der Wortgeografie, sondern eher an der Lautgeografie. Also die Lautgeografie ist da tatsächlich ausschlaggebender für die Bezeichnung der einzelnen Mundarträume.
Das klang jetzt eben auch schon an, aber ich wollte auch gerne nochmal nachfragen, werden noch andere Ebenen des Sprachwandels erfasst im Atlas oder in Zusammenhang gebracht vielleicht? Oder zielt der Atlas hauptsächlich auf die Visualisierung des phonologischen Wandels ab?
Wir fragen tatsächlich also alle Strukturebenen ab, mehr oder weniger. Also das heißt also, die Phonologie nimmt den Gerüstenraum ein mit etwas mehr als 40% der Fragen, die wir stellen. Wir haben aber auch jeweils im zweistelligen Prozentbereich Morphologie, Syntax und Wortschatz. Das heißt also, wir machen einen Rundumschlag einmal über alle Ebenen der linguistischen Beschreibung. Also es ergibt sich tatsächlich also bei manchen Fragen, die wir stellen, eben, dass zum Beispiel der lexikalische Bereich und der phonologische Bereich also nicht gut miteinander interagieren. Also wenn wir zum Beispiel die Fragen nach dem Pferd stellen, dann funktioniert das in fast allen Untersuchungsorten, die wir bisher erhoben haben, sehr gut. Und wir können da phonologisch arbeiten mit dem PF am Anfang oder mit dem P, Pferd oder Pferd oder Piert. Nur nicht im Südosten, weil da die Leute nämlich Gau sagen. Und Gaul ist dann natürlich für die Phonologie nicht so interessant, aber es wird dann interessant für die Lexik.
Warum bietet es sich denn aus Ihrer Sicht an, Ortstermine zu vereinbaren?
Ja, also da das Fragebuch, was wir dann ja sozusagen als Methodik verwenden, sehr umfangreich ist. Und das ist im Grunde genommen, also dieser Umfang von diesem Interview ist am besten möglich bei der Gewährsperson einfach zu Hause. Dass man eine angenehme Gesprächsatmosphäre schafft. Man muss ja auch ein bisschen so ins Gespräch kommen und sich so auflockern. Deswegen ist es auch bewusst so, dass wir ganz am Anfang des Interviews offene Fragen stellen, die so ein bisschen Sprachbiografiebezug haben. Also wie steht es um die Mundart in dem Heimatort? Hat die Gewährsperson das Platt oder die Mundart an die nächste Generation weitergegeben? Zum Beispiel, dann kommen die Probanden dann schon ins Erzählen rein, was wir ja auch genau wollen. Also so, dass wir ja dann zum Teil auch dann die hochdeutsche Alltagssprache auch dann gleich miterheben können. Es ist auch so, dass dann die Draw-a-Map-Aufgabe folgt, also dass dann auch dann der direkte Bezug zum Heimatort hergestellt ist und während der Einzeichnung der Sprachräume da auch freie Rede möglich ist, sodass einfach eine gute Atmosphäre, eine lockere Atmosphäre hergestellt wird, die dann das ja weitermachen mit dem Fragebuch dann vereinfacht.
Und es gibt auch Leute, die dann auch gern noch selbstgeschriebene Geschichten präsentieren oder Gedichte. Und das würde ja alles bei einem Nicht-Vor-Ort-Termin irgendwie untergehen. Und deswegen ist es, glaube ich, doch gut, dass wir das vor Ort befragen oder erfragen.
Es klang eben schon an, welche Aufgabentypen fragen Sie an? Und beim Thema Fragebuch habe ich eben mich auch noch gefragt, ob in Ihrem Atlas sozusagen traditionelle und modernere Methoden zusammengeführt werden, die man eben in der Erhebung in der Sprachwissenschaft nutzt.
Also tatsächlich ist unser Atlas, glaube ich, eine Mischung aus traditioneller und moderner Dialektologie. Also wir sind relativ traditionell, was das Fragebuch anbetrifft. Also da schließen wir uns an die Regionalatlanten, die seit den 1980er Jahren in Süddeutschland und Mitteldeutschland entstanden sind. Das heißt also, das ist relativ traditionell tatsächlich. Allerdings sind wir auch sehr modern, was die Methoden anbetrifft, wenn es um die Erhebungssituation selbst geht. Also wir nehmen alles mit einem Speech Recorder auf. Das ist sozusagen das Werkzeug, das wir dort verwenden. Das ist ein Gerät, das an der Universität oder ein Tool oder ein Werkzeug, eine App, die an der Universität München entwickelt worden ist und die schon bei der Aufnahme diese in kleine Segmente sozusagen zerteilt, was uns dann sozusagen die weitere Verarbeitung erleichtert. Aber im Prinzip ist der gesamte Workflow, wenn man das etwas modern ausdrücken will, schon bei uns digital. Das beginnt schon bei der Probandenakquise, also bei dem Finden der Gewährspersonen, die wir dann erheben wollen. Auch das wird schon digital sozusagen dann zusammengeführt von den vier Standorten, die wir ja sind, sodass wir da immer einen Überblick haben. Das geht dann weiter bei der Analyse. Das heißt, wir müssen transkribieren. Das Ganze muss genetisch transkribiert werden, was wir dann erheben. Das Ganze muss dann auch noch in Bezug auf die Phänomene genauer analysiert werden. Das ist der nächste Schritt, der uns dann im nächsten Modul des Projektes besonders erwartet. Das geht dann weiter in die Kartierung der Daten, die wir dann haben. Dann ist das funktioniert eben mit mehreren Schritten, alles auf einer digitalen Basis.
Noch bleiben zum Syntax-Fragebuch. Da arbeiten wir auch mit Videos, die auch in anderen Atlas-Projekten schon verwendet worden sind. Also meines Wissens ist es, glaube ich, der Syntax hessischer Dialekte beispielsweise. Da sind die Daten ja nun auch vergleichbar. Und das ist auch noch ein eigener Aufgabenabschnitt in der Gesamtbefragung.
Also ich finde, das klingt total spannend. Und dann, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist eben die Besonderheit auch am DMW, dass es beides gibt, eben die traditionelleren, aber auch die modernen, technisch orientierten Methoden, um eben die Daten zu erheben.
Also ich will nicht sagen, dass die andere Atlanten das nicht auch machen, sozusagen, aber wir machen das relativ konsequent, würde ich sagen. Also tatsächlich eben jeder einzelne Arbeitsschritt ist bei uns digital oder mindestens halb digital, so müsste man das, glaube ich, sagen.
Bevor wir vielleicht jetzt nochmal den Blick in die Zukunft richten, was auch noch ansteht im Projekt, vielleicht können wir noch einmal auch der Frage nachgehen, also wie ich mir jetzt eine Integration des Atlases an der Schule, in ein Seminar oder auch in meinen eigenen Unterricht vorstellen kann, wenn ich jetzt überlege, ich bin Lehrerin, ich möchte den Atlas gerne nutzen, einfach auch, weil ich das für interaktiv halte mit meinen SchülerInnen. Wie kann ich den besonders gut integrieren und was zeigt der Atlas den SchülerInnen besonders gut? Vielleicht auch gerne an einem kleinen Beispiel.
Also wenn wir uns auf Nordrhein-Westfalen beziehen, dann geht es in Nordrhein-Westfalen in den Schulen ja vor allen Dingen um Begegnung mit dem Dialekt. Das ist sozusagen im Deutschunterricht zum Beispiel möglich, also Dialekt im Kontrast zur Standardsprache dann eben genauer zu betrachten. Unser Atlas bietet eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also es ist einerseits sozusagen auf der regionalen oder überregionalen Ebene, das sind die Karten, die wir verwenden können, um dann die Variation im Raum darzustellen. Man kann aber auch lokal genauer hineinzoomen sozusagen und einen Ort oder den Ort, in der die Schule sozusagen sich befindet, vergleichen mit Nachbarorten. Man klickt auf den Ort in der Karte und man kann sich dann die Tonbeispiele anhören. Das geht für mehrere hundert Items, die wir haben sozusagen. So, das heißt also, man hat dann auch auf dieser lokalen Ebene dann also einen direkten Kontakt zu dem, wie der Dialekt heute aussieht. So, und dann schließlich also könnte man auch noch so eine diachrone Perspektive vielleicht versuchen. Also wir haben Auch die Wenker-Sätze, also die Sätze, die schon Georg Wenker vor 150 Jahren für seinen Atlas verwendet hat, die haben wir in jedem Ort abgefragt und die sind für jeden Ort vorhanden. Man könnte diese Sätze zum Beispiel, also diese Ergebnisse, die wir dort haben, vergleichen mit den Originalen des Wenker-Atlas. Das heißt also, man hätte 150 Jahre, die man da miteinander vergleichen könnte in der zeitlichen Dimension. Ja, also auch so Sprachwandel sozusagen ließe sich auch da, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ja, und unsere Daten sind brandaktuell, so muss man das, glaube ich, sagen. Was Aktuelleres gibt es sozusagen, steht nicht zur Verfügung sozusagen online für jedermann.
Genau, ich verweise auch gerne nochmal auf den Aufsatz, den wir vorhin erwähnt haben. Da findet man auch noch einige Beispiele. Und auch bei Ihnen auf der Homepage findet man sicherlich noch weiterführende Beispiele eben in diesen Preview-Karten, die man sich da erstmal angucken kann, um auch so ein bisschen vielleicht erstmal warm zu werden mit den Tools oder auch mit dem Atlas. So würde ich mir das vorstellen. Oder haben Sie noch einen Hinweis für diese Preview-Karten?
Ja, also bei den Preview-Karten ist es so, dass wir dort eine etwas vereinfachte Darstellung haben. Also eigentlich ist es so, wenn wir die Daten, die wir erhoben haben, wenn wir die analysieren, dann finden dort phonetische Transkriptionen statt. So auf diese phonetischen Transkriptionen verzichten wir bei den Preview-Karten. Und das sind orthografische Transkriptionen auf der Basis der phonetischen Transkriptionen. Das meine ich mit vereinfachte Darstellung. So, das hat den Vorteil, dass die Kartenbilder dadurch etwas übersichtlicher werden. Das heißt also, die Zahl der Varianten wird dadurch reduziert. So, und man kann tatsächlich dann eben auch mit den Karten etwas spielen. Man kann also unterschiedliche Darstellungsformen wählen. Also man kann Ortspunktkarten wählen oder auch Ergebnisse sich für eine bestimmte kleinere Region anzeigen lassen. Das heißt also, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Jetzt mit Blick auf das Ende unserer Folge wollte ich doch gerne nochmal nachfragen, welchen kritischen Impuls oder welche Anregung für eine Diskussion können wir denn jetzt den Zuhörenden in Vorbereitung auf ein Seminar vielleicht mitgeben?
Ja, ich würde vielleicht sagen, also, dass wir alle ganz herzlich einladen, sich einmal auf unserer Homepage die Karten einmal anzuschauen und dort sozusagen einmal zu gucken, vielleicht auch mal mit den eigenen Erfahrungen zu vergleichen, ob das, was wir dort finden, auch den Erfahrungen und der eigenen Wahrnehmung der Person dann eben auch entspricht. Und gerne laden wir dazu ein, uns auch dann zu kontaktieren, falls es dort Auffälligkeiten gibt, auf die wir dann vielleicht auch in Zukunft noch achten können.
Das finde ich eine sehr schöne interaktive Möglichkeit, auch eben wirklich was zu machen und auch was zu sehen. Und zum Abschluss frage ich auch jede ExpertInnengruppe, und das soll hier jetzt auch nicht unter den Tisch fallen, mit welchen drei Schlagworten man den DMW oder auch sozusagen ihre Forschung dazu einfach benennen könnte. Was, wenn Sie das jetzt in drei Schlagworten, ich kann auch jedem drei geben, das können Sie sich überlegen, doch mal zusammenfassen müssten, was wären das für Schlagworte, die Ihnen da einfallen würden?
Also tatsächlich gibt es ja einen Untertitel für den Dialektatlas, nämlich der Dialektatlas ist, jetzt hoffentlich kriege ich es zusammen, er ist dynamisch. Dynamisch in dem Sinne, also dass tatsächlich eben auf den Preview-Karten auch tagesaktuell, wenn man so will, die neuesten Ergebnisse eben dargestellt werden. Er ist digital und er ist sprechend. Das heißt also, es sind nicht nur Karten, die dargestellt werden, sondern auch die Tondateien sind auch abrufbar. Also dynamisch, digital, sprechend.
Das finde ich, klingt doch nach guten Schlagworten für den DMW. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit, um meine Fragen und wahrscheinlich auch die Fragen der Zuhörenden zu beantworten, und möchte auch an dieser Stelle nochmal recht herzlich dazu einladen, sich den DMW anzugucken und die spannenden Karten mal genauer zu studieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch Vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0 Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.